Die drei Detektive.
Die Lauscher Lounge und das Label Europa präsentieren das die drei Fragezeichen Record Release Feature zur Folge 226. Die drei Fragezeichen, die Spur der Toten. Vorgestellt von Oliver Rohrbeck. Jetzt geht's los.
Hallo Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße euch zum Record Release Feature der Folge 226, die drei Fragezeichen, die Spur der Toten, geschrieben von André Minninger. Diese Folge hat es ganz besonders in sich, denn es taucht eine bekannte Person auf, kommt ja sonst nie vor, und die hat es wieder einmal auf Bob abgesehen. Clarissa Franklin, wieder gesprochen von Judy Winter. Große Freude. Und deshalb habe ich mir Oliver Kalkofe ins Studio eingeladen, denn er spielt und spricht nämlich ihren Ex-Freund und Komplizen Jack Cliffwater. Ich spreche mit Oliver über seine Rolle, über die drei Fragezeichen an sich und außerdem wird Oliver auch eine Passage aus dem Buch lesen. Wir dürfen gespannt sein. Zuerst beginne ich mit einer Lesung, denn das Buch startet dieses Mal anders als das Hörspiel. So, viel Spaß. Qualvolle Umstände. Bob schaute fragend auf den Absender des Briefumschlags, den seine Mutter ihm gerade ausgehändigt hatte. Mrs. Andrews war neben ihm stehen geblieben und machte keine Anstalten, das Zimmer ihres Sohnes wieder zu verlassen. Zumindest nicht, bis ihre Neugier gestillt war. Kanzlei J.R. Bumblebee, Anwalt und Notar. Mrs. Andrews blickte Bob fragend an. Normalerweise akzeptiere ich ja das Briefgeheimnis, aber in diesem Fall würde ich doch zu gerne wissen, was dir dieser Anwalt mit dem ausgefallenen Namen mitzuteilen hat. Bob riss den Umschlag auf, zog das Schreiben heraus und faltete es auseinander. Rasch überflog er die Zeilen, während sich auf seiner Stirn tiefe Furchen bildeten. Und? Ungeduldig trat Mrs. Andrews von einem Bein aufs andere. Um was geht es? Hier, lies selbst. Bob reichte seiner Mutter das Schriftstück und strich sich verwundert eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Sie überflog das Schreiben mit zunehmendem Erstaunen. Was hat das denn zu bedeuten? Bob zuckte mit den Schultern. Ich kann mir auch keinen Reim darauf machen. Aber allem Anschein nach erhalten wir wohl erst eine Antwort, wenn wir Mr. Jacob Richard Bumblebee, wie von ihm gewünscht, in seiner Kanzlei aufsuchen. Das gefällt mir gar nicht, entgegnete Mrs. Andrews mit skeptischem Unterton. Vor allem, dass du mit einem Erziehungsberechtigten in der Kanzlei zu erscheinen hast. Das sollte dich doch eher beruhigen, Mom. So wirst du aus erster Hand erfahren, weshalb man mich dorthin zitiert. Bob nahm ihr das Schriftstück aus der Hand und warf einen prüfenden Blick auf die im Briefkopf angegebene Telefonnummer der Kanzlei. »Aber falls du nicht interessiert sein solltest, mich zu begleiten, könnte ich ja Dad darum bitten.« »Wie bitte?« glaubte sich Mrs. Andrews verhört zu haben. »Dein Vater ist in der Zeitungsredaktion viel zu beschäftigt, um sich noch zusätzliche Zeit dafür freizuschaufeln.« Am besten rufst du gleich bei diesem Bumblebee an und vereinbarst mit ihm einen Termin. Wenn möglich schon für heute. Je eher wir wissen, was hinter diesem merkwürdigen Schreiben steckt, desto besser. Bob konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Jetzt weiß ich endlich, von wem ich dieses Neugiergehen geerbt habe. Bobs Telefonat mit der Kanzlei gestaltete sich recht schwierig. Zwar konnte er Mr. Bumblebees Sekretärin dazu bewegen, ihm und seiner Mutter noch für diesen Tag einen Termin zu geben. Doch sie weigerte sich vehement, den Grund für das gewünschte Erscheinen am Telefon zu nennen. Hatte er sich irgendetwas zu Schulden kommen lassen, zu dessen Klärung es eines Anwalts bedurfte? Doch so sehr Bob sich auch das Hirn zermarterte, er konnte sich nicht erklären, weshalb er in dieser Kanzlei aufzutauchen hatte. Als die beiden schließlich gegen 11 Uhr im Wartezimmer der Kanzlei saßen, hatte Bob vor Aufregung ein flaues Gefühl im Magen, denn er hatte beim Frühstück keinen einzigen Bissen herunterbekommen. Mrs. Andrews sah sich in dem vornehm möblierten Wartezimmer um. während sie noch darüber nachsann, wie viel Miete man wohl monatlich für solch eine Kanzlei aufzubringen hatte, öffnete sich die Tür zum Büro. Mrs. Evans, die Sekretärin, lächelte Bob und seine Mutter freundlich an.
»Mr. Bumblebee ist soweit. Wenn Sie mir bitte folgen möchten.«
Bob erhob sich mit weichen Knien vom Stuhl und folgte gemeinsam mit seiner Mutter der korpulenten Dame auf den Flur. Sie mochte etwa Anfang 40 sein, doch in dem modernen, farbenfrohen Kleid, das sie trug, wirkte sie weitaus jünger. Im Büro erhob sich Mr. Bumblebee aus seinem Schreibtischsessel, eilte den Besuchern entgegen und streckte die Hand zur Begrüßung aus. Ja, und hier beginnt das Hörspiel. Nur muss Bob dort ohne seine Mom bei Mr. Bumblebee auftauchen. Hören wir mal rein.
Die drei Fragezeichen.
Ja?
Mr. Bumblebee, Bob Andrews ist jetzt da.
Ah ja, ausgezeichnet, Pam. Er soll eintreten.
Also, du hast es gehört.
Danke. Guten Tag, Sir.
Guten Tag, Mr. Andrews. Schön, dass es so zeitnah geklappt hat. Nehmen Sie doch Platz. Ja,
gerne.
So, vermutlich haben Sie schon eine Ahnung, weshalb ich Sie in meine Kanzlei gebeten habe.
Offen gestanden, tapp ich total im Dunkeln.
Schauen Sie, bei der Klientin, die mich mit dem Fall beauftragt hat, handelt es sich um eine gewisse Clarissa Franklin. Sie hat sich an meine Kanzlei gewandt.
Vergessen Sie es. Mit Mrs. Franklin will ich nicht das Geringste zu tun haben, okay?
Es wäre für uns beide von Vorteil, wenn ich mein Anliegen zu Ende vortragen dürfte, bevor Sie Ihren Gefühlen weiter freien Lauf lassen.
Ich verzichte freiwillig. Mrs. Franklin hat mich mehr als einmal in große Schwierigkeiten gebracht. Und das reicht für den Rest meines Lebens.
Ich verstehe. Nun, ich kann Ihnen versichern, dass Sie diesbezüglich von Mrs. Franklin nichts mehr zu befürchten haben.
Nichts mehr zu befürchten? Das verstehe ich nicht.
Was den Rest des Lebens betrifft, so hat Clarissa Franklin diesen bereits hinter sich. Sie ist vor etwas mehr als einer Woche verstorben.
Sie ist ver... Moment, das...
Mr. Andrews, ist Ihnen nicht wohl?
Nein.
Miss Evans, können wir...
Nein, es geht schon nicht. Ich habe jetzt wirklich mit allem gerechnet, aber nicht mit dieser Nachricht.
Ja, dann muss ich mich wohl bei Ihnen entschuldigen. Doch nach den Worten meiner Klientin war ich davon ausgegangen, dass Sie beide in einer engeren Beziehung zueinander stünden.
Also, wenn wir jemals in einer gewissen Beziehung zueinander standen, wie Sie sich ausdrückten, dann war das ausschließlich aus beruflichen Gründen. Es hatte etwas mit unserer Detektivarbeit zu tun. Meine beiden Freunde und
ja,
ich, wir
schön. Haben... Gut, kommen wir dann jetzt zum Punkt. Es ist meine Aufgabe und Befugnis, den Nachlass meiner Klientin zu verwalten. Und genau aus diesem Grund habe ich Sie in meine Kanzlei gebeten.
Clarissa, ich meine, Mrs. Franklin hat mir etwas vererbt.
Ja, so ist es. Es befindet sich hier in diesem Karton. Den darf ich Ihnen jedoch nur aushändigen, wenn Sie mir schriftlich bestätigen, dass Sie das Ihnen zugedachte Erbe annehmen. Nun?
Es tut mir leid, ich stehe gerade wirklich, ja, gut, also schön.
Schön. Das erleichtert die Sache ungemein. Ich gehe davon aus, junger Mann, dass das, was meine Klientin Ihnen zugedacht hat, von größter Bedeutung für Sie ist. Denn sie hat mir nahegelegt, Ihnen das Vermächtnis nur persönlich auszuhändigen. Und somit ist Mrs. Franklins letzter Wille nun erfüllt.
So, und wie versprochen habe ich nun einen Gast hier im Studio und freue mich sehr, 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 dass er hier ist, Oliver Kalkofe.
Dankeschön, freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
Ich würde jetzt gerne mal ein paar Sachen von Anfang an aufrollen für unsere ZuschauerInnen und ZuhörerInnen. Wann hast du mit den drei Fragezeichen angefangen? Verbindest du drei Fragezeichen auch mit Kindheit, wie das so viele von unseren ZuschauerInnen machen?
Absolut, absolut. Also für mich ist das wirklich eine jedes Mal, wenn ich irgendwas mit den drei Fragezeichen zu tun habe, ist es für mich eine komplette Reise zurück in meine Kindheit. Und ich habe mich ja auch vorbereitet, ne, muss ich mal zeigen,
ja,
heute, ne, mit den passenden Socken, die ich übrigens auch bei der Aufnahme anhatte. Also trage ich wirklich immer nur, wenn's wichtig ist. Nein, für mich ist das absolut Kindheit, aber es fing bei mir sogar mit den Büchern an.
Aha.
Also ich habe gelesen und ich kann mich ehrlich heute noch genau daran erinnern, was das immer für ein Moment war. Also Man muss sich ja vorstellen, das war in einer Zeit, also das heißt so späte 70er, ich schätze, ich war so irgendwie 11, 12 oder so, wo es nicht viel für junge Menschen zum Lesen gab. Also jetzt jedenfalls nicht viel, was spannend war. Ich hatte so Enid Blyton alles durch, von Fünf Freunde, Schwarze Sieben, weiß nicht was alles. Aber ich fand das immer toll, wenn es wirklich so ein bisschen Krimi-mäßig war, richtig Krimi. Und wenn irgendwie so Mystery-Grusel-Touch war. Und das erste war für mich Der lachende Schatten. Das war mein erstes Buch, was ich ja auch als Hörbuch eingelesen habe.
Deswegen, das hätte ich später noch gefragt.
Ja, und das war für mich das erste. Und da hat mich sofort dieses Bild so fasziniert. Und dieses Schwarz drumherum und dann dieses spannende Bild. Und dann habe ich das gelesen, war völlig begeistert. Und dann hieß es nur, jetzt muss ich versuchen, alle anderen Bücher zu kriegen, die man so haben kann. Und das Problem war, in Peine groß geworden, da gab es zwei Buchhandlungen und es war auch teuer, ne, damals. Also so ein Buch konnte man sich nicht einfach so leisten, aber ich wollte das schon haben, also weil ich das wirklich, ich war auch so stolz darauf, das zu haben und das Bild mir anzugucken und so. Und dann war es immer sparen und dann gucken, was gab es. Ich hatte dann zu der Zeit, weiß ich, durfte ich einmal immer zum Geburtstag, bekam ich 50 Mark und da durfte ich mitmachen, was ich wollte.
Schon viel.
Und dann bin ich erst in alle Buchhandlungen, habe geguckt, was gibt es und nachgerechnet, da hole ich mir das, da hole ich mir das und das. Und meistens kam ich dann mit irgendwie drei Büchern oder so von drei Fragezeichen und noch zwei, drei anderen Sachen irgendwie nach Hause und war mega stolz und das waren dann echte Trophäen und die waren was wert. An die hat man sich erinnert und die haben etwas bedeutet und deswegen sind auch die Erinnerungen daran so lebhaft.
Du hast also mit den Büchern angefangen vor den Hörspielen, die gab es damals dann noch gar nicht.
Gab es am Anfang.
Und hast du dann gedacht, traue ich mich an die Hörspiele überhaupt ran oder hast du dann einfach mal irgendwann eins geschenkt bekommen und hast gesagt, ist ja perfekt, ist zwar gekürzt die Geschichte
plötzlich, aber es war
45 Minuten ein so ein Fall, den du sonst über zwei Tage liest.
Aber das war natürlich, nein, es war, also erstens mal hat man alles, was irgendwie nach Unterhaltung aussah, ne? Oder als ich anhörte, hat man sowieso erstmal alles toll gefunden. Und natürlich war es so, dass ich dann die Bücher, die ich gelesen hatte, jetzt nochmal hören konnte. Wenn schon es keine Filme dazu gab, war das ja das nächstbeste war Hörspiel. Das heißt, ja, super geil. Also ich habe mir die alle geholt, die es dann gab. Zum Teil damals sogar noch, weiß ich auch noch, auf Schallplatten und so. Es gab Schallplatten. Ich hatte einen Plattenspieler, immer hatte ich die großen tollen Platten noch. Und dann später auch Kassette. Und natürlich habe ich alles, was irgendwie ging, habe ich mir geholt, habe die dann immer wieder, du liest ja so ein Buch nicht unbedingt mehrfach. Also ich gehörte nicht zu denen, die Bücher mehrfach gelesen haben, sondern die hast du dann hingestellt und dich daran erinnert. Aber ein Hörspiel, das konntest du dir immer wieder mal reintun. Und da konntest du immer wieder auffrischen und konntest immer wieder in diese Welt eintauchen.
Ja, ich war natürlich damals noch, wir sind der gleiche Jahrgang. Ja. Ich war damals aber schon sehr, sehr lange, muss ich sagen, auf dem Comic-Trip, also Asterix und Tim und Struppi. Und die kannst du ja auch, also die habe ich alle zehnfach durchgelesen.
Die habe ich mehrfach gelesen. Aber das ist ja auch, das hat ja auch zwei Ebenen, das ist ja auch durch die Bilder, ne? Also ich hatte auch, neben dem, ich war dann auch noch Superhelden-Fan, ich bin dann zu Spider-Man, Batman und alles gekommen und habe alles gelesen. Ich hatte riesige Comicsammlungen, aber eben auch Bücher und alles, was irgendwie, alles, was Spaß gemacht hat. Man muss dazu wirklich eben immer auch nochmal klar machen, Ende der 70er und überhaupt so in den 70ern, es war keine aufregende Zeit. Es gab keine Möglichkeiten für junge Menschen war es schon schwer. Ne? Du hattest ein ganz bisschen Kinderprogramm im Fernsehen, dann in Ferienprogramm. Ja, es gab
drei Programme.
Es gab irgendwie einmal in der Woche vielleicht ein Kinderkino, wo du für wenig Geld irgendwie alte Filme gucken konntest.
Wir hatten hier in Berlin noch natürlich das Ostfernsehen, was es in Peine wahrscheinlich nicht gab.
Doch, doch.
Ja, Lolek und Bolek konnten wir gucken und die Olsenbande. Aber kommen wir mal auf drei Fragezeichen zurück. Gab es denn das Mich? Ich werde das immer wieder gefragt. Hast du eine Lieblingsfolge? Und da muss ich jetzt natürlich fragen, wenn du in die alte Zeit zurückdenkst und wahrscheinlich suchst du dir eine aus den 80ern, also aus den ersten Klassikerfolgen irgendwann, 6 Folgen pro Jahr sind erschienen. Hast du irgendeine Lieblingsfolge gehabt? Das würde mich sehr interessieren.
Also ich glaube, ich habe den lachenden Schatten schon gesagt. Der hat mich eben natürlich, weil es mein erster war, mitgeprägt. Ich fand das Gespensterschloss super, weiß ich. Ich fand eigentlich alles, was irgendwie den Hauch von Grusel mit sich brachte, fand ich immer super. Der grüne Geist fand ich toll. Mhm. Ich weiß auch, dass ich mich allein schon vom Bild her der Karpatenhund sehr angesprochen habe. Ja. Da habe ich auch Socken von. Karpaten und Socken hatte ich gerade letzte Woche hatte ich die Karpaten und Socken an. Alles, was eigentlich so in diese Richtung ging. Und die ersten, ich glaube, ich habe so ungefähr die ersten 35 oder 40 Bücher oder so gelesen. Dann hörte es irgendwann auf. Dann stieg ich um und bin, glaube ich, dann zu Agatha Christie und so übergegangen. Ja. Also dann so ein bisschen die erwachseneren Geschichten. Dann Hörspiele, dann auch mal Pause. Das ist ja auch das Schöne bei den drei Fragezeichen, dass das so etwas ist, was einen über Jahrzehnte dann begleitet. Du machst aber auch mal zwischendurch, hast du eine Phase, wo du sagst, ach so, ja, jetzt fühle ich mich, ich hatte natürlich auch einen Vital, jetzt fühle ich mich zu erwachsen. Ne? Jetzt ist so.
Ja, also ich weiß auch noch, ich habe ja mit 18 kaum drüber sprechen wollen, dass ich überhaupt Kinderhörspiele spreche. So. Ja, also das hat kein Mensch drüber geredet und ich werde auch immer gefragt, hat man denn in deiner Klasse, haben dich die anderen Mitschüler dann angesprochen? Habe ich gesagt, nie und nimmer wurde darüber gesprochen, dass ich zum Synchron gefahren bin und fünf Freunde gesprochen habe oder eben nach Hamburg, um die drei Fragezeichen zu sprechen. Das hat eigentlich erst dann die zwei Jahre Jahrgänge danach, die ab 67, die hat das dann interessiert. Ne? Und hattest du dann auch vielleicht in deiner Gegend, um der ganzen Sache noch näher zu kommen, auch mit irgendwelchen Freunden einen Detektivclub oder habt ihr zusammengehört und dabei Schularbeiten gemacht
ist,
und so?
Wirklich, das ist auch gehört auch zu den schönen heiligen Kindheitserinnerungen. Aber es war wirklich so, dass wir so begeistert auch waren von den drei Fragezeichen, dass ich auch mit Freunden überlegt habe, wir müssten eigentlich einen eigenen Detektivclub gründen und das haben wir dann auch getan. Also versucht es. Das Hauptproblem war allerdings, dass es halt keine Fälle gab. Ne? Also es ist halt nichts passiert in Peine. Aber wir hatten dann wenigstens einen Namen und der kam, der ist aber auch leider nicht sehr spannend. Und das ist, wenn man erzählt, wie der zustande kam, ist es noch peinlicher. Aber wir wussten halt nicht, was wir waren. Wir brauchten irgendein Logo oder irgendwas. Und meine Mutter hat damals so ein bisschen Avon-Beratung zwischendurch. Ja. Das kennen viele nicht mehr, aber es gab nicht sowas wie Douglas oder ähnliches früher, sondern da hat man sich Kosmetik und Düfte und alle möglichen Sachen schicken lassen. Dann haben die Frauen meistens, die irgendwie wir wohnten in einer Reihenhaussiedlung, so dörflich eher, die waren dann sogenannte Avon-Beraterin, kriegten dann so das Sortiment, konnten dann zu ihren Freundinnen gehen und denen das verkaufen und dann machte man eine Sammelbestellung und dafür gab es dann irgendwie Prozente oder irgendwie was. So. Und meine Mutter hat das auch gemacht. Und dann gab es was für Kinder, so ein Anstecker mit irgendwie so einem Duft da drin oder so und das war ein kleiner Kakadu. Und deswegen, und den hatte sie und den hat sie uns dann allen gegeben und gesagt, das ist unsere Marke und deswegen hießen wir dann Detektivclub Grüner Kakadu.
Ist ja großartig. Das ist ja großartig.
Und wir haben dann, du brauchtest ja nur Gründe, um dich zu treffen und irgendwas zu unternehmen, ne? Dann haben wir, viele Nachmittage gesessen und Plakate mit der Hand gemalt. Detektivclub Grüner Kakadu, wir übernehmen jeden Fall. So quasi. Und haben die in Peile dann, also haben uns dann irgendwie diese großen Blöcke geholt und ganz popelig mit Filzstiften oder irgendwelchen anderen, haben wir dann eben diese Plakate gemalt und haben die überall in der Nachbarschaft aufgehängt.
Das ist ja sensationell.
Und drauf gewartet, dass mal irgendwas passiert.
Und ihr wart wie viele Leute, nur ganz kurz noch?
Ich glaube, wir waren 5 oder 6.
Die also, da und, so, aber alle waren erster Detektiv?
Die waren alle erster. Wir haben da keine Rangfolge gehabt. Das hatten wir nicht. Wir waren aber auch dabei, wir wollten uns dann Decknamen geben.
Ja. Natürlich. Das Berlin, Amsterdam, ja, Tokio. So
weiß ich, noch, ich weiß nicht warum, aber ich glaube, ich erinnere mich auch noch dran, ich war Robin. Kurze Zeit.
Ja, super.
Von Batman und Robin, glaube ich.
Ja, super.
Ich war Robin und jeder hatte sich irgendeinen Decknamen. Also wir hatten, theoretisch war alles bereit. Wir hätten super alles lösen können und so. Wenn die Polizei hätte uns ja auch ansprechen können. Ne? Wir haben uns angeboten, aber niemand wollte.
So, und dann fehlte kam Kommissar Reynolds. Der erste Anruf aus dem Studio Körting. Hast du Lust, hier mal mitzusprechen?
Ja.
Ich meine, du hast jetzt schon mehrfach da in verschiedenen Rollen. Ja. Ich glaube, du warst auch in dem ersten Fall von Judy Winter, warst du ja schon mit einer kleineren Rolle dabei.
Kleine Gast.
So, und jetzt bist du plötzlich in dieser, bist du der Freund und Komplize von Clarissa Franklin. Und ich meine, wie war das beim ersten Mal, als du in unser Studio gekommen bist?
Also erstens war das natürlich, als das dann irgendwann, das ist ja wirklich schon lange her, ich glaube bei der 100. oder irgendwo sogar, habe ich irgendwie eine kleine Rolle schon gehabt. Also als das erste Mal war das echt natürlich ein Kindheitstraum, ganz klar. Ne? Das ist, gehört erstmal so zu den Sachen, die du dir nie vorstellst. Und das ist jetzt ja auch schon lange, lange her, dass ich das erste Mal dabei war. Da hast du ja auch nicht geahnt, wie lange das noch weitergeht. Ja. Dass das immer erfolgreicher und immer größer und immer toller weitergeht. Da weiß ich noch, dass ich da hinkam und dann nach Hamburg eben zu kommen, in diese Villa da und wo das aufgenommen wird, ist auch etwas ganz Besonderes. Mhm. Also das ist auch großartig. Und jetzt auch, als ich wieder da war, das ist auch eine kleine Zeitreise, weil es gibt halt viele, viele Studios und modern und alles mögliche und auch welche, wo du dann halt jeder nimmt seine Sache auf und ist woanders und es ist alles digital und so weiter. Aber dieses Studio wirklich eben in Hamburg, wo eben noch die drei Fragezeichen aufgenommen werden, ist was ganz Spezielles, weil dann, das ist wirklich noch auf die ganze altmodische Art, also noch wirklich wie früher. Es wird auch noch viel mit Bändern aufgenommen. Es ist, man nimmt sich Zeit. Es macht wahnsinnig Spaß. Man kommt da wirklich auch so rein, wie eben in dem Buch auch, wenn man das dann immer hat, die drei Fragen, ja, wenn wir hinkommen und sind in irgendeinem Anwesen oder so und denken, oh, wo bin ich denn hier und wie toll. Das passt einfach.
Ja, dazu. Ich suche bis heute Geheimgänge in dem Haus, muss ich ganz ehrlich sagen. Und geheime Türen wird sich sicher noch was finden, muss ich auch sagen.
Auf jeden Fall.
Ich bin auch immer wieder begeistert, wenn wir da hinkommen. Ich muss unseren ZuschauerInnen erklären, wir haben uns bei den letzten Aufnahmen verpasst, obwohl wir das wirklich als Credo haben. Es werden alle immer gemeinsam aufgenommen. Normalerweise warten wir auf alle Schauspieler. So, dann waren wir an dem Tag tatsächlich schon fertig und aus irgendwelchen Gründen, das ist ja auch ganz wurscht, passiert heute jedem, warst du noch nicht da und dann wurde gesagt, na, ihr könnt ja schon mal zum Bahnhof, hier war ja euer letzter Aufnahmetag. Ihr verpasst Oliver, wir haben gesagt, bitte grüßen Sie ihn, Frau Körting, wir müssen, duzt du sie?
Das ist eine gute Frage. Nee, ich glaube, ich habe gesiezt, aber ich weiß es jetzt gar
nicht. Ich sieze sie ja seit jetzt 45 Jahren. Und
ich glaube, ich habe sie auch gesiezt. Also ich glaube, wir haben uns gesiezt. Ich kann mich jetzt nicht
und sie duzt mich natürlich seit damals, weil wir damals Kinder waren, also hat mich nur mal interessiert.
Nein, aber ich weiß, ich hatte mich auch gefreut, aber das war der Zug fiel aus. Das war einfach, ich bin mit dem Zug aus Berlin nach Hamburg und der Zug fiel aus. Und da war ein ganz großes Problem, wie so häufig gerade auf der Strecke und Streckenspannung. Ich war froh, dass ich überhaupt noch hinkam und ich kam dann aber um einige Stunden später als gedacht. Hatte eben, wie gesagt, stolz meine drei Fragezeichen-Socken, die ich euch präsentieren wollte. Konnte ich dann nur ihr zeigen und den anderen dort, die aber auch sich gefreut haben. Aber ja, das war schade. Wir haben uns ja leider nicht persönlich
gesehen. Ich meine, über den lachenden Schatten haben wir gesprochen. Deswegen hast du dir die Folge ausgesucht, als wir gesagt haben, naja, wenn da bei Friends und Family, wen haben wir denn da alles?
Also das auf
sind
der
ja sehr viele. Da haben wir dann natürlich dir angeboten, du suchst dir die Folge selber aus. Haben wir aber drüber gesprochen, war dein erster Fall. Figur Clarissa Franklin, die ist ja ganz speziell. Judy Winter hat die sehr geprägt.
Ja.
Auf ihre ganz besondere Art und Weise war jetzt natürlich wieder dabei. Und verbindest du was mit dieser Figur, Clarissa Franklin? Ich glaube, ganz viele sind da ja...
Ich weiß, dass das eine Figur ist, die ja sehr gespaltene Reaktionen hervorruft. Also manche finden sie ganz toll, manche nicht. Ist natürlich auch eben aber deswegen was Besonderes, weil sie ja jetzt in vier Fällen damit schon auftauchte. Und auch so eine persönliche Bindung gibt's ja auch nicht oft. Es gibt ja auch nicht so viele Figuren, die dann mal ab und zu wieder auftauchen und so eine spezielle Funktion haben. Ich fand es deswegen schon immer toll, weil es Judy Winter gesprochen hat, weil ich die ja kenne und mich riesig damals schon gefreut habe, dass ich dann eben lustigerweise diesen kurzen Gastauftritt in dem Fall hatte, in dem sie auch war. Und jetzt dann eben nochmal, dass das Schicksal uns nochmal zusammenführte, war natürlich großartig. Und deswegen finde ich schon, allein deswegen finde ich, ist es eine tolle Figur. Die tauchte ja in der Zeit, als ich noch die Bücher gelesen habe, auch noch nicht auf. Also die kam ja auch erst in der Hörspielzeit. Und deswegen ist es für mich immer sowieso verbunden mit ihr. Und finde ich deswegen eine tolle Figur, die von mir aus immer wieder kommen kann.
Und letzte Frage. Schläfst du heute noch mit den drei Fragezeichen manchmal ein?
Nein, einschlafen nicht. Nein, aber ich gehörte auch nie zu denen, die damit eingeschlafen sind. Dazu fand ich sie zu spannend. Also das ist auch so, ich bin keiner, der... Ich weiß, dass viele hören sich Hörspiele an zum Einschlafen oder zum Beruhigen. War ich nie, weder beim Film noch beim Hören... Wenn, dann lasse ich mich drauf ein und dann tue ich alles, um nicht einzuschlafen. Also ich war auch früher immer so, meine Eltern konnten mich nie mit Filmen oder mit anderem zum Ruhigwerden bringen, sondern im Gegenteil. Sondern dann will ich wissen, wie es ausgeht, dann kämpfe ich darum, dass ich wach bleibe.
Oder, das war die vorletzte Frage. Ja. Die letzte Frage ist, du hörst aber heutzutage auch noch Hörspiele, ja. Auch andere natürlich, nicht nur begrenzt auf diese eine Serie. Ja. Du hörst gerne noch Hörspiele?
Immer noch, absolut. Ich bin mit Hörspielen A aufgewachsen, B habe ich selber in meiner ganzen Radiozeit und so, also als ich Frühstücksradio damals gemacht habe, das war ja Comedy, aber da haben wir ja auch Hörspiele, Mini-Hörspiele gemacht. Und es gab für mich nichts Tolleres, als immer selber Hörspiele machen und so Welten, die du akustisch aufbauen kannst. Das ist schon was Großartiges und ich liebe es heute immer noch, auf jede Art Hörspiele zu hören, sowohl ganz alte und ganz klassische, auch so wirklich so alte Krimi-Hörspiele aus den 50ern und so noch, ist großartig, genauso wie drei Fragezeichen, genau, aber auch wie ganz moderne Sachen wie John Sinclair und ähnliches, wo ich ja auch bei war. Und da finde ich auch einfach geil. Also alle Arten, ich finde das toll, dass du mit Hörspiel so viel abdecken kannst und so viel die Fantasie noch anregen kannst. Und wann immer ich die Zeit habe und die Möglichkeit habe, lasse ich irgendein Hörspiel laufen.
Aber jetzt kommt die allerletzte Frage. Ja. Ich verspreche es. Planst du nicht? Ich habe da irgendwas Leuten hören.
Ja.
Gibt es nicht irgendein Projekt, was du auch mit dem Kosmos Verlag, also dem Urverlag unserer Bücher,
ja,
der ja alle Bücher und alle unsere Vorlagen für unsere Hörspiele mit seinen Autoren herausbringt, ist da nicht was in der Pipeline?
Ja, da ist was in Arbeit, das kann ich jetzt schon mal anteasen, weil es wird etwas demnächst kommen, was genau in diese Richtung geht, nämlich so ein bisschen die Erinnerung wecken, nochmal die Zeit feiern, auch der ersten Bücher, wie die auch damals rauskamen, dieses Feeling auch nochmal hervorzurufen und eben auch nochmal ein bisschen einzuordnen, wie das so damals war und eben auch diese ganzen Erinnerungen wach werden zu lassen. Und da ist jetzt gerade was in Planung mit einem der ersten Bücher, also aus der ganz frühen Zeit, eine wunderschöne Jubiläumsedition herauszubringen, die wirklich für Fans gemacht ist und auch von Fans, also eben wo ich mit maßgeblich beteiligt bin und richtig viel Spaß gerade dran habe, dran zu arbeiten. Und das wird demnächst gibt's da Neuigkeiten zu. Und ich glaube, da können sich alle drauf freuen. Sowohl für die Freunde und die Fans eben der klassischen Bücher, wie auch der Hörspiele. Also alles zusammen wird da einmal zusammenkommen und sowas richtig sein, wo man das nochmal ein bisschen feiern kann.
Ich freue mich sehr drauf. Wir sind alle sehr gespannt. Ich bedanke mich bei Oliver Kalkofe.
Hat riesig Spaß gemacht.
Ganz große Freude. Ja. Und Oliver liest jetzt gleich nochmal einen zweiten Teil aus dem Buch. Ich habe ja vorhin was gelesen. Jetzt ist gleich Oliver Kalkofe dran und bringt uns noch ein bisschen in der Geschichte weiter.
Die drei Fragezeichen.
Nachdem alle Formalitäten erledigt waren, verließ Bob mit einem beklommenen Gefühl die Kanzlei und fuhr mit dem Karton auf direktem Weg zur Zentrale. Die Stille, die Bob hier empfing, war alles andere als angenehm. In dem Karton befanden sich drei flache Tonbandschachteln von der Größe eines Poesiealbums. Bob unterzog sie einer eingehenden Prüfung. Beschriftet waren die Schachteln jeweils mit den Ziffern 1 bis 3. Das benötigte Tonbandgerät, um die Bänder abzuspielen, lagerte im separaten Fotolabor der Zentrale. Kurz darauf stand es vor Bob auf dem Tisch.
Also gut.
Er schloss das Gerät an,
okay. Legte
mit zitternden Fingern die Tonbandspule ein und drückte die Starttaste.
Hallo Bob. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, bei noch einigermaßen klarem Verstand eine Art Lebensbilanz zu ziehen und dir etwas Wichtiges mitteilen. Heute ist der 18. Juni, früher Abend. Ich sitze in meinem bescheidenen Bungalow in Little Rampart, genieße ein Glas edlen Rotwein, höre meine alten Jazz-Schallplatten und hinterlasse meinen wenigen Vertrauten einige Gedanken auf Papier oder, wie in diesem Fall, auf Tonband. Ich richte meine Worte ausschließlich an dich und hoffe, dass du jetzt nach meinem Tod allein vor dem Tonbandgerät sitzt, um dir anzuhören, was schon lange hätte gesagt werden müssen. Nur du und ich, wir beide allein, in einem Raum. Unser Verhältnis zueinander war ja immer sehr, sagen wir, ambivalent. Doch für mein Verhalten gab es einen triftigen Grund. Einen Grund, der viel länger zurückliegt als unsere erste Begegnung. Du hast dich damals in meiner Praxis freiwillig von mir in Hypnose versetzen lassen. Sicherlich gehst du immer noch davon aus, dass du mich erst seit diesem Tag kennst. Doch das ist ein Trugschluss. Ich hielt es bislang für klüger, dich nicht damit zu konfrontieren. Aber du musst endlich die Wahrheit erfahren, Bob. Und jetzt, kurz vor meinem Ableben, ist etwas eingetreten, womit ich keinesfalls gerechnet habe. Doch alles, Bob, selbst der kleinste Windhauch, der einem die Wange streift, hat im Leben einen Sinn. Was du auch wissen sollst, in meiner Bauchspeicheldrüse befindet sich ein äußerst aggressiver Tumor, der bereits im ganzen Körper gestreut hat. Ich habe mich entschieden, auf eine qualvolle Chemotherapie zu verzichten. Ich sehe es vor, die kurze mir verbleibende Zeit ohne Kopfschmerzen, Übelkeit und Haarausfall zu verbringen. Zu Hause. Aber irgendetwas stimmt seit einigen Tagen nicht. Die Medikamente, die nicht nur die starken Schmerzen lindern, sondern das schnelle Voranschreiten der Krankheit eigentlich verzögern sollen, haben anscheinend ihre Wirkung verloren. Der Brechreiz und das unangenehme Ziehen in der Bauchgegend sind zurück. Seltsam ist auch, dass der bittere Nachgeschmack, der wenige Minuten nach der Tabletteneinnahme eintritt, jetzt völlig ausbleibt. Ich würde dem keine größere Bedeutung beimessen, wenn es vor einigen Tagen nicht zu dieser schicksalhaften Begegnung gekommen wäre. Eine Begegnung, die so kurz vor meinem Tod eine Lawine schlimmsten Ausmaßes auslösen könnte. Vor einigen Tagen ist sie wieder aufgetaucht, diese Person. Du wirst sie noch kennen, Bob. Sie stand unerwartet vor meiner Haustür und ich war so töricht, sie in meine Wohnung zu lassen. Ein fataler Fehler, der nicht nur mich, sondern nun auch dich in große Gefahr bringt. Leider scheinen die Medikamente meinen an sich noch scharfen Verstand gelegentlich in Mitleidenschaft zu ziehen. Anders kann ich mir nicht erklären, warum ich mich dazu hinreißen ließ, meinem unerwarteten Gast zu sagen, dass ich dich nun endlich mit der Wahrheit konfrontieren werde.
Die drei Fragezeichen.
Clarissa Franklin erzählt Bob noch mehr und gibt ihm am Ende den Auftrag, zu ihrer Beerdigung zu kommen, um dort den Täter zu finden. In Bobs Kopf drehte sich alles. Seine Gedanken fuhren Karussell. War das wirklich die Realität? Oder befand er sich mitten in einem bizarren Albtraum, der sich beängstigend echt anfühlte? Mit einem Klack schaltete sich das Gerät automatisch aus. Das erste Tonband war zu Ende. Bob ließ das Band zurückspulen. Clarissas Beerdigung. Darüber hatte Mr. Bumblebee ihm gegenüber kein einziges Wort verlauten lassen. Auch der Todestag war ihm nicht bekannt. Aber wollte er es wirklich wissen? Vor ihm auf dem Schreibtisch lag der Umschlag des Anwaltsschreibens. Der Absender samt Telefonnummer war links oben auf das Kuvert gestempelt. Ein kurzer Anruf in der Kanzlei würde diese Fragen klären. Er schielte auf den Umschlag, griff nach dem Telefonhörer und tippte die Nummer ein. Nach dreimaligem Tuten meldete sich die Sekretärin.
Notar und Anwaltskanzlei Bumblebee, Evans am Apparat, was kann ich für Sie tun?
Bob erkannte die Stimme der Sekretärin gleich wieder. Entschuldigen Sie die Störung, Mrs. Evans. Hier spricht Bob Andrews. Meine Mutter und ich waren heute Morgen in der Kanzlei und haben...
Ja, ja, ich weiß schon, tönte es grell aus dem Hörer. Der junge Erbe mit den vielen Zweifeln. Worum geht's denn? Sie wollen doch hoffentlich keinen Widerspruch einlegen.
Nein, nein, das ist nicht der Grund meines Anrufs. Ich wollte vielmehr nach dem Bestattungstermin und dem Friedhof fragen, auf dem Clarissa Franklin beigesetzt wird. Am anderen Ende der Leitung entstand eine kurze Pause.
Hallo? Fragte Bob irritiert. Sind Sie noch dran? Natürlich, entgegnete sie zögerlich. Allerdings befürchte ich, dass Sie zu spät sind.
Zu spät? Bobs Herzschlag beschleunigte sich. Ist sie etwa bereits beerdigt? Ich dachte, Ihre Klientin hätte Ihnen den Auftrag erteilt, mir das Vermächtnis direkt nach Eintritt Ihres Todes auszuhändigen. Wann genau ist Mrs. Franklin denn verstorben?
Also, von diesem Auftrag ist mir nichts bekannt, junger Mann, versuchte die Sekretärin jegliche Schuld von sich zu weisen. Und über den genauen Todestag bin ich so ad hoc nicht im Bilde. Mr. Bumblebee sprach ja vorhin von etwas mehr als einer Woche. Er hat leider die Kanzlei, also ich meine, ich sollte das Taxi für 12 Uhr bestellen, damit er
was?
Die Beisetzung ist für 13 Uhr angesetzt. Es klang fast nach einer Beichte. Mein Chef ist vor einer halben Stunde zum Friedhof gefahren. Ich konnte ja nicht ahnen, dass Ihnen der Termin nicht geläufig war. Und nachdem Sie sich heute Morgen so negativ über die Klientin geäußert hatten...
Egal jetzt! Bob fiel ihr ins Wort. Ein kurzer Blick auf seine Armbanduhr bestätigte seine Vorahnung. Sollte die Beisetzung pünktlich begonnen haben, so war sie bereits seit 5 Minuten im Gange.
Welcher Friedhof ist es? So sagen Sie es schon. Ja doch, Moment, oh, Sie machen mich ja ganz nervös. Im nahen Umfeld von Little Rampart.
Aus dem Hörer klang ein hektisches Rascheln von Papier.
Warten Sie, die genaue Adresse? Ich habe sie gleich...
Nicht nötig, rief Bob aufgebracht in den Hörer. Den Friedhof kenne ich. Danke für die Auskunft. Ohne eine Reaktion abzuwarten, warf er den Hörer auf die Gabel, griff nach seinem Autoschlüssel und verließ durch die Wohnwagentür eiligst die Zentrale. Wenn es der Verkehr zuließ, könnte er den Friedhof mit seinem Käfer in einer Viertelstunde erreichen. Während der Fahrt Richtung Little Rampart missachtete Bob jegliche Verkehrsregeln. Er übertrat das Tempolimit, ignorierte 3 rote Ampeln und überholte auf riskante Weise mehrere Fahrzeuge. Sein Verstand war wie ausgeknipst. Doch das Glück war auf seiner Seite. Unbeschadet und ohne der Polizei zu begegnen, traf er 12 Minuten später vor dem Eingangstor des Friedhofs ein. Er sprang aus dem Wagen und eilte auf das parkähnliche Gelände zu. Vor 2 Jahren hatte er seinen Vater dorthin begleitet, dessen ehemaliger Kollege und enger Freund verstorben war und hier beerdigt wurde. Bob wusste daher, welchen Weg er einschlagen musste, um an der kleinen Kapelle vorbei zu den Grabanlagen zu gelangen. Am Himmel hatten sich dunkle Wolken gebildet, die einen nahenden Regenschauer ankündigten. Als Bob im Laufschritt auf halbem Weg die Kapelle erblickte, fuhr er plötzlich zusammen und hielt inne. Die Flügeltür hatte sich geöffnet. Dahinter traten 6 Männer ins Freie und trugen einen schwarzen Sarg auf ihren Schultern. Nüchtern und neutral. Keine Blumen, keine Scherben. Die Kapellenuhr zeigte 20:20 an. Bob verspürte einen leichten Hoffnungsschimmer. War er doch noch rechtzeitig auf dem Friedhof eingetroffen? Oder war dies schon die nächste Trauergemeinde? Direkt bei der Kapelle stand ein riesiger Hibiskus. Bob ging dahinter in Deckung und beobachtete durch die großen Blätter, wie der Sarg aus der Kapelle herausgetragen wurde, gefolgt von einem Pfarrer und einer weiteren Person. Selbst auf die weite Entfernung erkannte Bob den Notar Jacob Bumblebee. Er hatte sich in der Zwischenzeit umgezogen und trug jetzt dem Anlass entsprechend einen dunklen Nadelstreifenanzug und schwarze Lackschuhe. In der Hand hielt er eine weiße Nelke. Gespannt wartete Bob auf weitere Trauergäste. Doch außer Mr. Bumblebee schien sonst niemand an der Beisetzung der ehemaligen Psychologin teilzunehmen. Auf einmal begann es zu regnen. Die Regentropfen fielen so dicht, dass Bob tiefer in den Busch trat, um nicht komplett nass zu werden. Aus seinem Versteck heraus konnte er mitverfolgen, wie der Pfarrer an der Grabstelle einen Regenschirm aufspannte und anschließend einige Worte aus der Bibel vortrug. Dann wurde der Sarg in die ausgehobene Grube hinabgelassen. Mr. Bumblebee ließ die Nelke hineinfallen und faltete die Hände zu einem stummen Gebet, während Bobs Gedanken sich ebenfalls mit Mrs. Franklin beschäftigten. Zu seiner Verwunderung hatte die Psychologin mit ihrer letzten Vermutung und Ankündigung dieses Mal offenbar nicht ins Schwarze getroffen. Der unheimliche Besucher, der ihr angeblich nach dem Leben trachtete, war der Bestattung aus unerfindlichen Gründen ferngeblieben. Und als würde diese Tatsache sie auch jetzt nach ihrem Ableben noch erzürnen, entlud sich direkt über dem Friedhofsgelände ein greller Blitz, gefolgt von einem heftigen Donnerschlag. Bob fuhr zusammen. Der Erdboden unter seinen Füßen vibrierte und nur die Angst davor, entdeckt zu werden, hinderte ihn daran, einen sicheren Unterschlupf zu suchen. An der Grabstätte deutete der Pfarrer zum Himmel und rief Mr. Bumblebee etwas zu, woraufhin die 8 Personen zur Kapelle zurückeilten. Dort angekommen, verabschiedete sich der Notar von dem Geistlichen und den Sargträgern, die im Gebäude Schutz vor dem Unwetter suchten. Im Laufschritt und vollkommen durchnässt trat Mr. Bumblebee den Rückweg an. Aus dem Busch heraus blickte Bob ihm nach, bis er das Friedhofsgelände verlassen hatte. Kurz darauf hörte er von der Straße her ein Auto davonfahren. Der dritte Detektiv rief sich ins Gedächtnis, was Mrs. Franklin ihm in der Tonbandnachricht dringend aufgetragen hatte. »Du wirst vor Ort sofort wissen, wen es zu observieren gilt, da du diese Person aus einer engen Verbindung zu mir noch in allzu guter Erinnerung haben müsstest. Dessen bin ich mir ganz sicher.« Bob biss die Zähne aufeinander. Die Person aus der Vergangenheit war der Beerdigung ferngeblieben und Mrs. Franklins Rechnung somit nicht aufgegangen. Alles war wie ein Kartenhaus in sich zusammengefallen. Hatte das Schicksal womöglich ein Einsehen gehabt, um ihn vor weiterem Schaden zu bewahren?
Die drei Fragezeichen.
So, das war's auch schon mit unserem Record-Release-Feature für die Folge 226. Die drei Fragezeichen, die Spur der Toten, geschrieben von André Minninger, erschienen im Kosmos Verlag. Ich bedanke mich nochmal bei Oliver Kalkofer auch für die wunderschöne Lesung. Hat mir großen Spaß gemacht.
Mir erst recht.
Euch danke ich fürs Lauschen und wünsche euch nochmal viel Spaß. Es kommt nochmal ein kleiner Hörspielausschnitt.
Die drei Fragezeichen.
Als Bob 20 Minuten später wieder in der Zentrale eintraf, stutzte er. Wo war der Karton mit den 2 weiteren Bändern? Dann fiel sein Blick auf das Tonbandgerät. Auch die Spule war verschwunden.
Ach, Justus, Peter, wo kommt ihr denn plötzlich her?
Wir waren mit Justus' Onkel in Las Vegas in der Ladung Möbelstücke abholen.
Ja, okay.
Ja, was ist denn los mit dir, Bob?
Ja.
Du scheinst mir gerade so gar nicht auf der Höhe zu sein. Deine Klamotten sind völlig vom Regen durchnässt. Wo warst du?
Ach, es ist mir unangenehm, unheimlich und auf verstörende Weise auch irgendwie peinlich, euch damit zu konfrontieren.
Peinlich? Unheimlich? Wovon sprichst du denn?
Es handelt sich um Clarissa.
Clarissa, das ist jetzt nicht dein Ernst. Also nur um sicher zu gehen, dass ich nicht halluziniere. Du sprichst von der Clarissa, deren Nachname Franklin lautet?
Ja, so ist es.
Du hast sie doch nicht mehr alle.
Was?
Also diese niederträchtige Frau hat uns, weiß Gott, schon allzu oft in größte Schwierigkeiten gebracht. Aber du hast wohl noch immer nicht genug davon. Für mich ist und bleibt diese Unperson ein für alle Mal gestorben.
Wie heißt das? Ihr wisst es bereits?
Wir wollen nichts mehr davon wissen.
Was ist vorgefallen?
Also, passt auf.
Plötzlich überkam den dritten Detektiv ein Gefühl vollkommener Leere. Doch er nahm all seine Kraft zusammen und berichtete seinen Freunden, was sich ereignet hatte.
Ja, und dann habe ich die Zentrale betreten und dann habe ich bemerkt, dass die drei Tonbänder verschwunden waren.
Das darf doch alles nicht wahr sein.
Mir ist jetzt klar, dass es ein Riesenfehler war, Clarissas Aufforderung zu ihrer Beerdigung zu kommen, Folge zu leisten. Nachdem die von ihr angekündigte Person nicht auf dem Friedhof erschienen war, stand mein Entschluss fest, die zwei anderen Tonbänder ungehört in irgendeinem Müllcontainer zu entsorgen und das Ganze auf sich beruhen zu lassen. Ja, und nun hat mir der Dieb die Entscheidung abgenommen. Möge er damit glücklich werden.
Offen gestanden wirft mich die Nachricht von Clarissa Franklins Ableben ebenfalls gehörig aus der Bahn.
Falls sie überhaupt verstorben ist.
Was?
Bei der Franklin müssen wir mit allem rechnen.
Na klar, verstehe jetzt weiter. Clarissas Krebsleiden waren Bluff und die heutige Beisetzung nur ein Fake. Das hätte mir als drittem Mitglied unseres Detektivtrios natürlich sofort auffallen müssen.
Ist ja schon.
Lasst uns Inspektor Cotter anrufen, Kollegen.
Okay.
Er wird sicherlich etwas über den Tod von Mrs. Franklin in Erfahrung bringen.
Okay.
Erst dann werden wir entscheiden, wie wir weiterverfahren.
Einverstanden. Ich sage euch, diese Teufelsbrut ist nicht tot.
Police Department, Rocky Beach, Cotter am Apparat.
Guten Tag, Inspektor. Hier spricht Justus Jonas.
Das habe ich bereits an der ersten Silbe erkannt. Ich wollte euch gerade anrufen, aber du bist mir wieder mal zuvor gekommen.
Hallo, Inspektor. Was haben Sie denn auf dem Herzen?
So, es betrifft euch nicht direkt, aber dennoch denke ich, dass ich euch über einen tragischen Vorfall in Kenntnis setzen sollte.
Der da wäre?
Es handelt sich um Clarissa Franklin. Sie wurde vor 10 Tagen in ihrem Bungalow in Little Rampart leblos aufgefunden. Die Obduktion ergab ein fortgeschrittenes Krebsleiden.
Oh. Wer hat sie gefunden? Ein Nachbar?
Nein. Es handelt sich um jemand, der euch noch bestens in Erinnerung sein dürfte. Jack Cliffwater.
Was?
Mrs. Franklins ehemaliger Lebensgefährte und Komplize.
Ach, das ist nicht...
Ich muss zugeben, dass mich diese Tatsache irritiert, Inspektor. Seit wann befindet sich Mr. Cliffwater denn wieder auf freiem Fuß? Nach dem Mordanschlag auf mich musste er doch eine weitaus längere Haftstrafe verbüßen als Mrs. Franklin. Oder irre ich mich?
Ja, ich war ebenso erstaunt wie du, Justus, dass er nicht mehr im Gefängnis ist. Deshalb habe ich auch gleich einige Erkundigungen eingeholt.
Ja und?
Cliffwater wurde vor einigen Tagen wegen guter Führung vorzeitig aus der Haft entlassen. Für die Wiedereingliederung hat man ihm einen Sozialarbeiter zur Seite gestellt, der ihn auch bei der Suche nach einer Wohnung unterstützen soll. Bis diese gefunden ist, hat sich Cliffwater in einem einfachen Motel einquartiert, dem Ambassador in Little Rampart.
Das ist ja genau in der Nähe von Clarissas Bungalow. Das wird doch kein Zufall sein.
Ja, Zufall oder nicht, Mrs. Franklin starb eines natürlichen Todes. Daran gibt es nichts zu rütteln. Und Jack Cliffwater ist jetzt ein freier Mann. Er hat seine Schuld abgesessen. Vergesst euren Groll über das Vergangene.
Na, danke, dass Sie uns informiert haben. Und auch für den Ratschlag, Inspektor. Die neuen Informationen müssen wir erst einmal sacken lassen. Gut, dass wir jetzt Bescheid wissen.
Macht's gut, Jungs.
Ja.
Ja.
Danke, Inspektor.
Dankeschön. Ja,
danke.
Na bitte, wer sagt's denn? Ich verwette meine ganze Wochenration an Erdnüssen darauf, dass es Cliffwater war, der deine Tonbänder gestohlen hat, Bob. Und die werden wir uns auf schnellstem Wege wieder zurückholen.
Das war das Die drei Fragezeichen Record Release Feature zur Folge 226. Die drei Fragezeichen, die Spur der Toten. Eine Produktion der Lauscher Lounge im Auftrag des Labels Europa. Sprecher Oliver Rohrbeck und Oliver Kalkofe. Titelmusik Die drei Fragezeichen Hörspiel Jan Friedrich Konrad. Regie und Tonbearbeitung Salim Youssef. Audioaufnahme Robert Lehnert. Skript Josef Ulbich. Koordination Katharina Kokinos. Produzenten Kai Schenker und Oliver Rohrbeck. Redaktion Europa, Maike Müller. Ein besonderer Dank geht an André Minninger. Das Hörspiel Die drei Fragezeichen, die Spur der Toten basiert auf dem gleichnamigen Buch von André Minninger, erschienen im Frank Kosmos Verlag Stuttgart. Ab dem 22. März überall erhältlich als CD, MC, LP, Stream und Download. Wir freuen uns auf eure Fragen rund um die drei Fragezeichen. Schickt uns E-Mails oder Sprachnachrichten an mitreden@lauscherlounge.de. Wir beantworten ausgewählte Fragen im nächsten Record-Release-Feature. Bis dann, Kollegen.